Wir haben es gerade im Lied gesungen, in dem Singenslied, er ist für dich. Wir haben es nicht nur einmal gesungen. Ich weiß nicht, wie oft man das in dem Lied singt. Muss man das eigentlich so oft singen? Er ist für dich, habe ich schon mal gehört. Ehrlicherweise, ich glaube ja. Ich glaube, man muss das immer wieder hören und immer wieder gesagt bekommen und immer wieder singen und jemandem anderen zusprechen. Er ist für dich. Da ist vielleicht für den einen oder anderen so ein Sonntag wie heute, wo morgens in der Technik schon viel mehr Probleme zu klären sind und Troubleshooting zu machen ist, als man eigentlich an so einem Sonntag zu haben möchte. Da fallen Mikros aus, da fällt Kameratechnik aus, alles Mögliche. Und man fragt sich ja, ist denn hier alles gegen mich oder so? Hat sich die Technik gegen mich verschworen? Da ist doch der Wurm drin. Vielleicht sitzt der eine oder andere hier und ist heute Morgen kaum rausgekommen, weil vielleicht irgendwas wehtut oder weil sich eine Dunkelheit um die Seele gelegt hat, eine Müdigkeit, eine Traurigkeit. Er ist für dich. Er ist für dich. Und um das zu sagen, bin ich heute hier vorne und ich werde es ein bisschen länger sagen, aber darum geht es eigentlich. Wir haben ein ganz einfaches Spiel zu Hause. Das Spiel heißt Schnappen. Und da werden Mama oder Papa zu einem Monster oder zu einem wilden Tier und krabbeln oder kriechen oder jagen hinter einem Kind hinterher. Und dieses Kind läuft davon und kreischt und freut sich. Das funktioniert, dieses Spiel ist unwiderstehlich. Man kann damit auch alle möglichen Launen durchbrechen, so ungefähr bis zum Vorschulalter vielleicht. Dann wird das so ein bisschen anders mit diesem Spiel. Aber auf jeden Fall, dieses Spiel, wenn du gejagt wirst, ich erinnere mich noch selber so ein bisschen, es kribbelt im Bauch, wenn Mama oder Papa hinter einem her sind. Das ist so ein Gemisch aus Lust und aus Grusel. Dann wird gelacht und gekreischt. Das Spiel endet dann mit Schnappen, mit Kitzeln, mit Raufen, aber auf jeden Fall mit einer Umarmung. Und das ist dann am Ende die Erlösung, das ist die Entspannung. Naja, Papa, Mama, die wollen mich ja gar nicht beißen, die wollen mich ja gar nicht fressen. Die sind ja eigentlich gar nicht gefährlich, ich weiß das, aber jetzt kann ich es auch spüren. Und ich mag diesen Moment persönlich als Papa, weil ich merke in diesem Moment, mein Kind weiß, ich will es nicht beißen oder so, ich will es nicht fressen. Und es ist alles gut. Und keine Mutter, kein Vater, die ich kenne, die wollen als bedrohlich wahrgenommen werden. Und wir wissen das auch mit anderen Menschen, im Kontakt mit anderen Menschen. Das Gefühl, als bedrohlich wahrgenommen zu werden, für die meisten von uns ist es kein gutes Gefühl. Und wir wissen, so funktioniert keine Beziehung. Also keine Beziehung funktioniert mit Bedrohung und mit Zwang und mit Gewalt. Das ist kein Fundament für eine Beziehung. Wie ist das mit der Beziehung zu Gott? Was ist das Fundament dieser Beziehung? Die Antworten darauf sind mit Sicherheit nicht immer genau gleich und nicht immer gleich gewesen. In einem Schriftstück in der Bibel, in einem Brief, ist es ganz eindeutig, was das Fundament dieser Beziehung ist. Und zwar schauen wir in den Johannesbrief rein, 1. Johannesbrief, Kapitel 4. Da schreibt der Autor, wir haben erkannt, wie sehr uns Gott liebt. Und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Und wenn wir in Gott leben, dann kommt seine Liebe in uns zum Ziel. Und wir können dem Tag des Gerichts mit Zuversicht entgegensehen, denn wir leben in dieser Welt in derselben Gemeinschaft mit Gott wie Christus. Und unsere Liebe kennt keine Angst, weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Und das zeigt, dass seine Liebe in uns noch nicht vollkommen ist. Also bei Johannes ist es ganz klar, Liebe ist das Fundament und was anderes passt da auch nicht rein. Wer Angst vor Strafe hat in der Beziehung zu Gott, so wo das immer noch so eine Rolle spielt, der hat möglicherweise anscheinend noch nicht ganz verstanden, dass Gott wirklich nicht nur liebt, sondern Liebe ist, so sagt die Bibel. Aber, wenn wir jetzt ehrlich sind, die Bibel ist da nicht an allen Stellen so klar und so eindeutig. Da schillern auch noch andere Gefühle durch und Haltungen so, die man bei Gott erkennt und in dieser Beziehung erkennt. Und es gibt auch ganz klare Androhungen von Gericht und Strafe. Und da frage ich mich, wie soll ich das verstehen? Wie kann ich diese Texte von Gericht und Strafe mit dem Gott zusammenbringen, von dem die Bibel sagt, dass er Liebe ist? Der Text, der heute in vielen Kirchen betrachtet wird, der schickt uns in dieser Frage auf eine Reise. Und am Ziel dieses Textes wird es dann nicht darum gehen, alles perfekt verstanden zu haben, sondern es wird vor allen Dingen darum gehen, Gottes Herz zu erkennen, seinen Willen, ja, sein Für uns sein. Ist er einer, der mich am Ende vielleicht doch auffrisst, wenn er mich hat, weil ich irgendwie daneben lag mit meinem Glauben? Oder wie ist er wirklich? Und ich meine, in diesem Text einen Gott zu erkennen, der hofft. Ein Gott, der hofft. Und bei diesem Leitsatz möchte ich heute ankommen. Wir hören jetzt aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 12, ab Vers 1. Und ich habe Carina Burkhardt gewonnen, das für uns zu lesen.
Wir hören aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 12, ab Vers 1. Dann fing Jesus an, ihnen Gleichnisse zu erzählen. Ein Mann legte einen Weinberg an, baute eine Mauer darum, hob eine Grube aus, um den Wein darin zu keltern, und baute einen Wachturm. Dann verpachtete er den Weinberg an Bauern und zog in ein anderes Land. Zur Zeit der Weinlese schickte er einen seiner Knechte, um seinen Anteil an der Ernte einzufordern. Doch die Bauern packten den Knecht, schlugen ihn halbtot und schickten ihn mit leeren Händen zurück. Da sandte der Besitzer einen anderen Knecht, doch dem schlugen sie mit Fäusten ins Gesicht und beschimpften ihn. Den nächsten Knecht, den er schickte, brachten sie sogar um. Andere Boten, die kamen, wurden entweder halbtot geschlagen oder ermordet, bis nur noch einer übrig blieb, sein Sohn, den er über alles liebte. Den schickte der Besitzer schließlich als Letzten, weil er dachte, meinen Sohn werden sie sicher nicht antasten. Doch die Weinbauern sagten sich, da kommt der Erbe des Gutes, kommt, wir bringen ihn um und behalten das Land für uns. Und sie fielen über ihn her, ermordeten ihn und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Was glaubt ihr, wird der Besitzer des Weinberges tun? Fragte Jesus. Ich sage es euch, er wird kommen, sie alle töten und den Weinberg an andere verpachten. Habt ihr das nicht schon einmal in der Schrift gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist das Werk des Herrn und es ist wunderbar anzusehen. Daraufhin wollten ihn die führenden Männer des jüdischen Volkes verhaften, denn sie merkten, dass sie mit den bösen Weinbauern in diesem Gleichnis gemeint waren. Doch aus Angst vor dem Volk wagten sie es nicht, Hand an ihn zu legen. So ließen sie ihn in Ruhe und gingen weg.
Danke dir. Wir haben ein Gleichnis gehört, über das sagt eine Kollegin von mir, Lea Herbert heißt diese Kollegin, sie ist Pastorin in Hamburg. Sie sagt über dieses Gleichnis, das ist ein unflauschiges Gleichnis. Also dir geht es nicht um Schäfchen oder andere schöne, nette Sachen, die man so ja, gut anhören kann und die so leicht eingängig sind. Hier gibt es kein Happy End, hier geht es um brutale Menschen. Das Ganze ist eigentlich eine Tragödie. Und es ist auch eigentlich allen Zuhörern klar, die da gerade um Jesus rumstehen, wer hier wer sein soll. Der Besitzer des Weinbergs ist natürlich Gott. Der Weinberg, das ist das Volk und von dem möchte Gott, dass es aufblühen kann und dass es gepflegt wird und geschützt wird und dass es Gott ehrt und dass es Gott anerkennt. Und das sind dann die Früchte. Und die Pächter, das sind ja, die Verantwortlichen, die Führer des Volkes, die Priester, die religiösen Lehrer. Die Boten, die kommen, die geschickt werden, das sind die Propheten, von denen wir im ersten Teil der Bibel lesen. Die treten ja immer wieder im Auftrag Gottes auf und dann liest man im ersten Teil der Bibel, ja, sie werden ignoriert, sie werden verfolgt, Schlimmeres. Sie bleiben unerhört und so bleibt auch Gott unerhört. Dabei hatte eigentlich in diesem Gleichnis alles total gut angefangen. Der Großgrundbesitzer legt einen Weinberg an und er gibt sich dabei alle Mühe, dass es auch wirklich gut werden kann. Also die Hoffnung ist da. Er macht alles, damit es gelingen kann. Ein Mann legte einen Weinberg an, baute eine Mauer darum, hob eine Grube aus, um den Wein darin zu keltern und baute einen Wachturm. Also die Infrastruktur ist da, er schafft die Voraussetzungen, damit die Pächter guten Gewinn erzielen können und den Wein auch produzieren können, damit sie alles haben, was sie dafür brauchen. Er hat also viel Hoffnung und er bringt diese Hoffnung den Pächtern entgegen und sagt, das soll gut werden, was wir hier zusammen machen und was ich euch übergebe. Er ist den Pächtern wohlgesonnen. Was natürlich dazugehört bei einem Pachtvertrag, ist natürlich klar, dann gibt es auch einen Anteil, den bekommt der Besitzer, einen Anteil der Ernte, das ist sein Recht. Aber die Pächter, die tun jetzt so, als gehörte der Weinberg ihnen. Und als hätte der Besitzer gar kein Recht daran. Der Besitzer, er schickt Boten, die werden verprügelt, dann sogar ermordet. Einer, zwei, drei, viele. Und an dieser Stelle muss man sich fragen, ob der Besitzer vielleicht ein bisschen naiv ist. Also warum glaubt er, dass das funktioniert? Warum schickt er immer noch einen und noch einen? Und es ist so eins von diesen Gleichnissen, die eine unrealistische Geschichte erzählen. Also wo die Zuhörer sagen, ja, niemals würde das passieren. Was so ein Quatsch. Und Jesus erzählt das, um was deutlich zu machen. Kein Großgrundbesitzer hätte ernsthaft so viel Geduld und so viel Hoffnung, dass sie doch irgendwie ihren Anteil zahlen und es doch gut machen, dass sie irgendwie zur Einsicht kommen. Ja, so ein Großgrundbesitzer, der macht das einmal mit, dass sie nicht zahlen, dann heuert der ein paar Söldner an und dann ist die Sache geklärt. Aber nicht so dieser Großgrundbesitzer, nicht so der Gott, von dem Jesus hier erzählt. Dieser Gott hält daran fest, die müssen doch zur Einsicht kommen. Ich will sie daran erinnern. Ich will sie nicht bestrafen. Ich will sie nicht vernichten. Und als letztes Mittel macht der Besitzer des Weinbergs etwas, mit rationalen Augen betrachtet, total Riskantes. Seinen eigenen Sohn, den er über alles liebt, schickt er als Repräsentanten. Und er will immer noch, dass die Pächter sich überzeugen lassen und dass sie wieder in ein Friedensverhältnis mit ihm kommen und in dieses Pachtverhältnis. Er hofft immer noch. Er will, dass die Zusammenarbeit am Weinberg gelingt. Er möchte, dass sein guter Plan der Hoffnung aufgeht. Ist das realistisch? Kann der Besitzer tatsächlich darauf hoffen, dass die Pächter den Sohn akzeptieren? Also der Besitzer hier hofft es irgendwie naiv. Aber Jesus erzählt hier anscheinend von einem Gott, der wider bestes Wissen hofft und gibt und dranbleibt. Und dann nehmen die Pächter im Gleichnis den Sohn und erschlagen ihn. Sie sehen schon das Erbe in ihrer Hand und das heißt ja nichts anderes, dass sie sich als Besitzer da positionieren wollen und letztendlich auch den Großgrundbesitzer erledigen wollen, aus dem Weg räumen würden, falls nötig. So, jetzt stehen da die führenden Männer, die religiösen Führer um Jesus herum und hören das und die verstehen schon sehr gut, wie das alles hier gemeint ist. Jesus bezeichnet sich selbst als den Auserwählten Gottes, als diesen verheißenen Sohn. Und er sagt ihnen, ihr habt die Propheten umgebracht. So, und das ist jetzt erstmal eine Kritik, die ist nicht ganz unbekannt. Die gab es auch schon an anderen Stellen, so dass die Führung Israels die Propheten, also die Gesandten Gottes, nicht akzeptiert und nicht respektiert. Das ist also eine bekannte Kritik. Und dann sagt Jesus, ihr werdet aber sogar den Messias, den auserwählten Sohn Gottes, umbringen. Und letztlich wollt ihr Gottes Platz einnehmen. So, und das kommt nicht gut an. Und der Weg zum Kreuz, den wir gerade auch in der Fastenzeit so nachgehen, der spitzt sich zu. Dieses Gleichnis erzählt von einem Gott, der immer hofft, der es immer wieder versucht und der auch das letzte Mittel noch gibt. Und ich finde erstmal, dass dieses Gleichnis hilft, das Drohen Gottes und das Werben Gottes im Alten Testament ein bisschen zu verstehen und einzuordnen. Wir sehen einen Gott, der durch die Zeiten hindurch immer wieder dran festhält, zu erinnern und seiner Barmherzigkeit zu gedenken und zu sagen, und wenn ihr umkehrt, dann möchte ich meiner Barmherzigkeit gedenken und möchte mich euch zuwenden. Ich will ja, dass ihr aufblüht. Ich will nicht, dass wir in einem Angstverhältnis leben. Ich will, dass wir in ein Friedensverhältnis kommen. Aber man erkennt schon im Gleichnis und auch im Alten Testament, dass es so nicht ewig weitergehen kann, weil die Einsicht nicht da ist, weil das Herz nicht so ist, dass es diese Dinge einsieht. Und im Gleichnis passiert es dann. Nachdem die Pächter selbst den Sohn umgebracht haben, bleibt nur eine Konsequenz. Der Besitzer kommt selbst und lässt sie alle töten. Und er gibt den Auftrag, den Berg weiter an andere. Er organisiert die Führung, den Schutz seines Weinbergs neu. Und der Sohn und die Pächter sind alle tot. So endet dieses Gleichnis. Ja, wie lässt sich dieses Ende jetzt übertragen? Lässt sich das überhaupt übertragen? Also teilweise, vielleicht. Da ist eine Idee drin, dass Gott die Führung seines Volkes neu organisiert und anderen in die Hand gibt. Und diese Idee kennen die Zuhörer aus ihren heiligen Schriften, aus den Propheten. Also Gott nimmt die Führung selbst wieder in die Hand und er rächt auch das Unrecht, was da passiert ist. Diese Hoffnung kennen die Leute und kennt das Alte Testament. Zum Beispiel in Jesaja 26, letzter Vers und 27, der Anfang, da heißt es, da wird das im Prinzip beschrieben, wie in einem Gleichnis. Sieh, der Herr kommt von seinem Ort, um die Menschen auf der Erde für ihre Sünden zu bestrafen. Die Erde wird die Ermordeten nicht mehr verbergen. Das vergossene Blut kommt ans Tageslicht. Und das ist ganz wichtig hier. Die unschuldig und ungesehen Ermordeten, das wird nicht ungesehen bleiben, sagt dieser Text. Gott kommt und das Blut schreit und er bringt es ans Tageslicht, was passiert ist und die Ungerechtigkeit. Und dann geht es weiter in Kapitel 27. Zu der Zeit wird der Herr heimsuchen mit seinem harten, großen und starken Schwert den Leviathan, die flüchtige Schlange, und den Leviathan, die gewundene Schlange, und wird den Drachen im Meer töten. Also Gott wird kommen und hier steht jetzt nicht, er wird die Menschen, die Führer töten, sondern er richtet den Blick auf so ein Monster, auf den Leviathan heißt das, auf eine glitschige Schlange, auf einen alten Drachen aus dem Meer. Und damit ist der Feind des Lebens gemeint, die Personifizierung der Chaosmächte, der Feind Gottes, der Feind des Friedens, der an anderen Stellen dann mit Satan identifiziert wird oder mit dem Teufel. Deswegen diese Symbolik mit der Schlange und mit diesem Drachen. Und gegen diesen Feind des Friedens richtet sich der Zorn Gottes. Dann geht es weiter. Zu der Zeit wird es heißen, lieblicher Weinberg, singt von ihm. Ich, der Herr, behüte ihn und begieße ihn immer wieder, damit man ihn nicht verderbe, will ich ihn Tag und Nacht behüten. Da ist eine große Hoffnung, dass Gott eine Idee hat für diesen Weinberg, ihn aufblühen zu lassen und diese Pflege wieder selbst in die Hand zu nehmen. Das ist also ein Plan, der geht darüber hinaus, einfach die Pächter zu töten und es mit anderen zu versuchen. Und hier ist das Gleichnis, was Jesus erzählt, finde ich, begrenzt. Hier ist vielleicht so ein Ende erreicht. Hier funktioniert der Vergleich nicht mehr richtig. Denn das, was in Wahrheit passiert, ist ja eigentlich was anderes als im Gleichnis. Oder es ist mehr als das, was im Gleichnis passiert. Jesus wird getötet, wie im Gleichnis. Ja, Jerusalem, Schauprozess, Leiden, Passion, Tod. Er ist tot und sie glauben, er ist beseitigt. Aber Gott fährt in dem Moment nicht vom Himmel herab und bringt alle Verantwortlichen um. Und da kann man wahrscheinlich sagen, wer hätte keine Schuld am Tod des Unschuldigen? Stattdessen spricht Jesus im Moment seines Sterbens zu seinem Vater: Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vergib ihnen. Erinnere dich an deine Barmherzigkeit. Hier soll nicht mehr vergolten werden. Du bist ein Gott, der hofft, der nicht aufgibt, bis er einen Weg fürs Leben gefunden hat. Vergib. Denn Jesus kennt das Herz Gottes. Gott gibt nicht auf. Auch in diesem Moment gibt er nicht auf. Vielmehr, vielleicht kommt er in diesem Moment tatsächlich zum Ziel. Nicht aufgeben. Ich war gestern mit meinen Kindern und ein paar anderen, waren wir draußen. Die Kinder mussten mal wieder bewegt werden. Und wir haben ein bisschen rumgekickt, so ein Tor. Und dann war das so, das waren irgendwie 5 Kinder und 6 Bälle und ich stand im Tor. Und nach einer Weile habe ich dann gesagt, so, es reicht mir jetzt. Ihr habt genug Tore geschossen, ich gehe jetzt. Und dann sagte mein Sohn Leopold zu mir, aber Papa, Fußball ist ein Spiel, wo man nicht aufgibt, bis man gewonnen hat. Und das zeigt einerseits, dass in unserem Haus die Regeln noch nicht so ganz gelehrt werden, die Regeln des Fußballs. Das ist aber so ein bisschen diese Haltung, Gott gibt nicht auf, bis er mit seinem Ziel angekommen ist, mit seinem Ziel, diesen Frieden zu gründen und die Vergebung möglich zu machen und den Menschen zu verstehen zu geben, Gott ist Liebe. Und Gott zeigt, dass sein Charakter tatsächlich nicht der eines menschlichen Großgrundbesitzers ist, sondern dass da noch mehr möglich ist. Vergebung und Barmherzigkeit beschreiben das Herz Gottes. Und das ist unfassbar, sein eigener Sohn am Kreuz. Und er antwortet mit Vergebung und Barmherzigkeit. Und dieses Ereignis macht den Weg frei für Vergebung und Barmherzigkeit. Und der Weg nach vorne wird für alle Beteiligten geöffnet. Erstens, weil der Tod Jesu, nicht wie im Gleichnis, nicht das Ende ist, sondern die Auferstehung von Jesus wird zu einem neuen Anfang, wird zu einem Beginn von was ganz Neuem. Auf Jesus, auf diesem Auferstandenen, auf dem Auserwählten Gottes, baut Gott jetzt wieder neu auf. Er baut wieder neu auf, was ganz Neues. Und an diesem Jesus wird alles neu ausgerichtet. Und deswegen schließt Jesus sein Gleichnis, was er hier erzählt hat, mit einem Zitat aus Psalm 118 und bezieht das auf sich. Auch wenn die Hoffnung besiegt scheint, sie ist es nicht. Gott hört nicht auf zu hoffen. Er setzt die Hoffnung auf einen neuen Grund, auf Jesus. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, zitiert Jesus, ist zum Eckstein geworden. Das ist das Werk des Herrn und es ist wunderbar anzusehen. Was für ein Wunder, dass Gott nicht kommt und alles kurz und klein schlägt und den Weinberg in andere Hände gibt, sondern dass er etwas Wunderbares tut, nämlich den, der verworfen wurde, der getötet wurde, den wieder rauszuholen aus dem Schutt und ihn zum Eckstein zu machen. Gottes Werk besteht und wächst wieder und weiter. Jesus beschreibt den Menschen und uns einen Gott, der nicht aufhört zu hoffen. Der hält an seinem Plan fest, den Weinberg zum Blühen zu bringen und ihn zu schützen und in diesem Frieden mit den Menschen zusammenzuleben. Und Gott ist dabei nicht hilflos. Er kann nicht nur hoffen, sondern er hat auch die Macht, das umzusetzen, die Mittel und die Wege, zum Ziel zu kommen. Er kann den Verworfenen nehmen, den Toten und ihn wieder auferwecken und zum Eckstein machen. Und er baut auf ihm alles andere auf. Und dieses Bild ist so wichtig, weil unsere Lebensgeschichte auch immer wieder davon gezeichnet ist, dass wir an ein Ende kommen oder dass wir im Schmerz sind und dass Menschen im Schmerz ihr Leben beendet finden, ungerecht und ungesehen. Und deswegen ist diese Hoffnung so wichtig, weil Gott niemanden vergisst, weil Gott eine Hoffnung hat und eine Hoffnung darstellt und die Kraft hat, diese Geschichten nochmal nach oben zu holen und zu einem guten Ende zu führen. Und am Angelpunkt der Geschichte, also beim Kreuz, da steht nicht der Zorn Gottes am Ende als Konsequenz, sondern seine Vergebung. Selbst nachdem die Menschen seinen Sohn, den Sohn Gottes, umgebracht haben und selbst nachdem wir Menschen uns immer wieder in Teufels Küche bringen, will Gott die Menschen nicht fressen und vernichten. Er will nicht, dass wir umkommen. Er hat den Tod besiegt und er will und wird die Menschheitsgeschichte in einer ewigen Umarmung zusammenfassen. Und auf den hoffe ich heute. Und wenn wir gesagt haben, er ist für dich, dann heißt es das. So wie du hier bist und wie ich hier heute bin, ist er für dich und für mich und hat Mittel und Wege, dein und mein Leben zum Aufblühen zu bringen. Durch allen Schmerz hindurch, durch manches Ende und manchen Verlust hindurch, sieht er in dir und in mir und in uns, in seinen Menschen, etwas, was er zum Aufblühen bringt. Und darauf lässt es sich hoffen. Wir haben einen Gott, der ist für uns. Und ich wünsche dir und uns, dass wir das in dieser Woche erleben dürfen. Amen.